Hilfe eines sehr kurzen Bibeltextes, der ist also wirklich kurz. Auf den ersten Blick ist er auch recht unscheinbar, aber ich darf euch versprechen, dass er es wirklich in sich hat. Es ist ein sehr bildhafter Text, ein sogenanntes Gleichnis Jesu. Und mich persönlich fordert dieser Text heraus, aus zwei Gründen. Der erste, da geht es wahrscheinlich nur mir so. Er redet über Pflanzen, dieser Text, und zwar die ganze Zeit. Und wer mich kennt, der weiß, dass ich alles andere als einen grünen Daumen habe. Bei mir sterben selbst Kakteen, weswegen ich Schnittblumen am liebsten mag, weil wenn die nach einer Woche verwelken, dann war das der Lauf der Dinge und nicht mein Fehler. Wir hatten jetzt erst wieder die Situation im Gemeindebüro. Ich habe eine Pflanze gekauft fürs Büro und schon nach ein paar Tagen hing die Pflanze da so runter. Und Manuel schickte mir ein Foto und fragte, ist das normal? Und ich sagte, nee, ich glaube nicht. Er hat sie dann gegossen und wie durch ein Wunder, sie lebt. Manuel hat eine andere Version dieser Geschichte, also wenn ihr die hören wollt, müsst ihr ihn ansprechen. Worauf ich hinaus will ist, ich habe es einfach nicht mit Blumen, ich habe es auch nicht mit botanischer Sprache und dieser Text, der verwendet nichts anderes als diese botanische Sprache. Der zweite Grund, und ich hoffe, und das ist mein Gebet für heute, der betrifft uns alle. Der zweite Grund, warum der Text mich herausfordert, ist, weil er mir nochmal ganz neu vor Augen malt, wer ich als Mensch bin und wer Gott ist. Er malt mir vor Augen, was ich kann als Mensch und was nur Gott kann. Er malt mir vor Augen, was meine Aufgabe als Mensch ist und was nicht meine Aufgabe ist, sondern die Gottes. Und ich schlage vor, wir lesen diesen Text gemeinsam und dann werdet ihr vielleicht schon eine Vorahnung von dem bekommen, was ich meine. Der Text steht in Markus 4. Moment. Da ist es, Markus 4, 26 bis 29. Und Jesus sprach, mit dem Reich Gottes ist es so, wie wenn ein Mensch Samen aufs Land wirft und schläft und steht auf, Tag und Nacht. Und der Same geht auf und wächst. Er weiß nicht wie. Von selbst bringt die Erde Frucht, zuerst den Halm, danach die Ehre, danach den vollen Weizen in der Ehre. Wenn aber die Frucht reif ist, so schickt er alsbald die Sichel hin, denn die Ernte ist da. Ich gebe zu, dass dieser Text auf den ersten Blick nicht sonderlich gehaltvoll ist. Was wir haben, ist ein Menschen, der wirft Samen aufs Land, dann schläft er, steht er wieder auf, Tag und Nacht das Gleiche. Und die Pflanze wächst von selbst und am Ende ist die Ernte da. Also es ist nicht sonderlich spektakulär. Doch je öfter ich diesen Text gelesen habe, desto mehr ganz kuriose, besondere Dinge sind mir daran aufgefallen. Vor allem, wenn ich den Menschen aus diesem Gleichnis mit mir selber vergleiche. Ich erinnere mich, wie ich früher oft mit meiner Mama in den Garten gegangen bin. Die hat nämlich den grünsten Daumen auf der ganzen Welt. Und ich habe ihr dabei zugeschaut, wie sie irgendwelche Saatkörner im Garten ausgesät hat. Und schon damals habe ich es gehasst, wenn sie sich dann die Erde von den Händen klopfte und sagte, so, jetzt haben wir alles getan, was wir konnten. Nun müssen wir abwarten und Geduld haben. Und ich fand es damals wie heute zu viel verlangt, einfach nur zu warten und nichts zu tun. Und meine Mama musste mich des Öfteren davon abhalten, dass ich nicht doch in den Garten laufe und der Pflanze beim Wachsen helfe, indem ich einmal kräftig daran ziehe. Ich gebe zu, dass mein Verhalten nicht sonderlich klug war damals, aber ehrlich gesagt scheint mir das Verhalten des Menschen in dieser Geschichte auch nicht sonderlich schlau. Denn wir lesen von ihm, Moment, da, wir lesen von ihm, dass er nach der Aussaat einfach nur schläft, Tag und Nacht das Gleiche. Der macht sich also einen faulen Lenz. Und ich denke, das ist doch erstaunlich. Wieso ist der so gleichgültig oder ja, warum ist der so faul? Ja, ich frage mich wirklich, ob dieser Text nicht so etwas wie ein Aufruf zur Faulheit, zur Minderung unserer Arbeitsmoral oder zu nie endender Passivität sein soll. Und dann stieß ich auf dieses Sprichwort. Es besagt, das Gras wächst nicht schneller, wenn man daran zieht. Unser Text sagt, von selbst, ja das griechische Wort ist eigentlich automatisch, automatisch wächst die Pflanze, sagt unser Text, und dass das Wachstum unerklärlich ist, das sagt der Text auch. Denn die Pflanze wächst, doch der Mensch weiß nicht wie. Und ich dachte zunächst, das ist schon erstaunlich. Gerade Menschen damals hatten noch viel, viel mehr einen Bezug zu Pflanzen, die wachsen. Für viele ging es da um die Lebensgrundlage. Wie kann es sein, dass der Mensch, der sich Tag ein, Tag aus damit beschäftigt, nicht weiß, wie das funktioniert, dass diese Pflanze wächst? Und dann dachte ich, im Grunde genommen darf diese Unwissenheit gar nicht überraschen. Denn wir Menschen, wir wissen, was das Wachstum einer Pflanze vielleicht begünstigt, wie im Gemeindebüro, man sollte es vielleicht mal gießen, wenn es nicht regnet, aber wirklich die Pflanze selber zum Wachsen bringen können wir nicht. Der Mensch hat Wachstumskraft selbst nicht zur Verfügung. Ich kann mich ja nicht hinstellen und der Pflanze befehlen, zu wachsen. Nein, ich kann sie in ihrem Wachstum, die vorhandene Kraft in ihrer Entfaltung hindern oder aber auch begünstigen. Und trotz allem Biounterricht und aller wissenschaftlicher Erkenntnis behaupte ich, dass Wachstum, sei es von kleinen Kindern oder sei es von Pflanzen, wirklich ein geheimnisvoller Prozess ist, ja fast schon ein Wunder. Und plötzlich, wenn ich all das mir überlege, dann scheint mir das Verhalten des Menschen in dieser Geschichte gar nicht mehr so dumm, wie ich dachte. Denn was würde es ihm bringen, wenn er nachts vor Sorge um seine Ernte nicht schlafen könnte, wenn er immer wieder diesen Drang verspüren würde, doch hinzulaufen aufs Feld und zu gucken, ob nicht endlich was gewachsen ist, oder aber sich den Kopf zu zerbrechen darüber, was er denn noch alles tun könnte, um zu machen, dass diese Pflanze wächst. Ich behaupte, sein Verhalten spricht von Geduld und von Vertrauen. Warum? Weil dieser Mensch erkannt haben zu scheint, zu wissen, was er als Mensch kann und was er nicht kann. Und ich würde behaupten, bis zu diesem Punkt würden wir alle diese Wahrheit unterstreichen, denn wir wissen alle, dass Menschen an ihre Grenzen stoßen, dass viele Dinge einfach Zeit brauchen, dass man manche Dinge auch einfach mal ruhen lassen muss, dass wir nicht alles unter Kontrolle haben. Und dass es oft nichts bringt, wenn wir uns ständig den Kopf darüber zerbrechen, wie etwas funktioniert. Eine Weisheit, die jeder unterschreibt. Aber das ist ja noch nicht alles. Der Text will uns nicht einfach nur dazu auffordern, etwas entspannter durch unser Leben zu laufen. Nein, es geht, würde ich behaupten, vielmehr darum zu erkennen, welche generelle Aufgabe Gott uns Menschen anvertraut und welche Aufgabe er selbst übernimmt. Es geht hier also um viel mehr als um dich und deinen guten Schlaf. Es geht um Reich Gottes. Woher ich das weiß? Nun, Jesus hat es ganz am Anfang des Gleichnisses gesagt. Und manchmal liest man da so ganz schnell drüber. Aber es heißt ausdrücklich, Vers 26, Jesus sprach, mit dem Reich Gottes ist es so, wie wenn und so weiter. Und dieser Ausdruck Reich Gottes, das finde ich nicht sehr leicht zu verstehen, weil bei dem Wort Reich, da denken wir immer an einen festen Ort auf einer Landkarte, so wie damals das Römische Reich, also ein Ort mit festen Grenzen, aber das ist nicht, was Reich Gottes meint. Unter Reich Gottes verstehe ich jede Handlung und jeden Gedanken, jedes Gefühl, jede Tat, die zu 100% dem entspricht, was Gott für gut erklärt hat. Was er möchte, was sein Wille ist. Also Dinge, die Jesus letztendlich hier auf Erden selber getan hat, für die er sich eingesetzt hat. Für mich sind Reich Gottes die Momente, in denen kranke Menschen gesund werden und einsame Menschen Freunde finden, trauernde Menschen Trost finden, verzweifelte Hoffnung, wenn Menschen, die streiten, sich versöhnen. Das ist für mich Reich Gottes. Wenn etwas von der Wirklichkeit und von der Schönheit Gottes in unsere Welt hereinbricht. Und viele von uns kennen das Vaterunser, da beten wir, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Und wenn wir das beten, dann sagen wir letztendlich, alles, was ich gerade aufgezählt habe, das soll mehr werden, das soll sich ausbreiten. Und unser Text, der erklärt im Grunde genommen, wie das denn funktioniert. Und so ist das Erste, was mir in Bezug auf Reich Gottes in diesem Text auffällt, dass Gott sich nicht aufdrängt. Warum sage ich das? Ich finde die Tatsache bemerkenswert, dass Gott seinen Willen, also das, was er sich für diese Welt wünscht und vorstellt, dass er das mit winzig kleinen Saatkörnern vergleicht, die auf die Erde fallen. Und für mich bedeutet es, dass Reich Gottes sich nicht aufdrängt. Es beginnt mit diesen unscheinbaren Samenkörnern, die irgendwo aufs Land fallen und dann wachsen. Und mich erinnert es daran, wie Jesus ja selbst in die Welt gekommen ist, nämlich nicht mit aufsehenerregendem Knall oder mit viel Tatatata, sondern einfach unscheinbar und ja fast heimlich in einer Krippe irgendwo im kleinen Bethlehem. Und deswegen, und das finde ich wichtig, ist Reich Gottes etwas, was sich nicht aufdrängt, sondern es wird ausgesät in ganz klein und dann fängt es an zu wachsen. Und das Zweite, was mir auffällt, ist, dass dieses Wachstum im Reich Gottes ein Prozess ist, der Zeit braucht. Die Tatsache, dass Jesus genau beschreibt, wie diese Samenkörner wachsen, ja, erst der Halm, dann die Ehre, dann der volle Weizen in der Ehre, das scheint mir fast ein bisschen übertrieben zu sein. Ich würde behaupten, jeder von uns weiß, in welcher Reihenfolge eine Pflanze wächst. Ist logisch, dass erst der Halm da sein muss und dann die Ehre und dann irgendwann kommt die Frucht. Ich behaupte, niemand von uns hat schon mal eine Pflanze gesehen, die quasi auf dem Kopf gewachsen ist, wo also erst die Frucht da war und erst dann die Wurzeln und dann der Halm. Und doch glaube ich, dass Jesus das hier so deutlich macht, weil was uns in Bezug auf die Natur oder Biologie so natürlich erscheint, das ist so schwer zu akzeptieren, wenn es dann um unser eigenes Leben geht und auch um Reich Gottes geht. Denn wenn er das so vergleicht, dann will er damit letztendlich sagen, Reich Gottes, Wachstum ist genauso ein Prozess wie bei einer Pflanze. Das heißt, ich kann nicht einfach eine Phase überspringen. Ich kann es weder wirklich beschleunigen noch aufhalten. Mir fällt es schwer, wenn ich zum Beispiel viel tue und dann nicht sehen kann, welche Wirkung mein Tun eigentlich bringt. Und dann fällt es mir schwer, darauf zu vertrauen, dass Gott wirklich am Wirken ist, wenn ich doch gar nicht sehe, was passiert, wenn ich dieses Wachstum einfach nicht beschleunigen kann. Ich habe irgendwie immer den besseren Zeitplan als Gott und es fällt mir schwer, nicht in Zweifel darauf zu kommen, dass überhaupt irgendwas am Wirken ist. Und so ist es für mich kein Wunder, dass dieser Text das Allerentscheidendste für solche Situationen uns an die Hand gibt, nämlich Vertrauen und Geduld statt Ungeduld zu haben. Und für mich ist es das Wissen, was meine Aufgabe ist und das Wissen, was Gottes Aufgabe ist. Das ist das Dritte, was mir in diesem Text auffällt. Reich Gottes hat, wenn man so möchte, eine klare Aufgabenteilung. So wie der Text es beschreibt, ist es eigentlich total simpel. Der Mensch sät aus und Gott lässt wachsen. Fertig. Und es klingt einfach, ist aber in der Wirklichkeit, finde ich, viel, viel schwieriger. Was genau soll es denn überhaupt heißen, dass der Mensch aussät? Ich bin auf eine kleine Geschichte gestoßen. Die ist rein fiktiv, also nie so passiert. Aber ich finde sie sehr auföffnend, deswegen habe ich sie euch mitgebracht. Ein junger Mann betrat im Traum einen Laden. Hinter der Theke stand ein Engel. Hastig fragte er ihn, was bieten Sie denn an, mein Herr? Der Engel antwortete freundlich, alles, was Sie wollen. Der junge Mann begann aufzuzählen. Na dann hätte ich gerne das Ende aller Kriege in der Welt, bessere Bedingungen für die Randgruppen der Gesellschaft. Beseitigung der Elendsviertel in Lateinamerika, Arbeit für die Arbeitslosen, mehr Gemeinschaft und Liebe in der Kirche und da fiel ihm der Engel ins Wort und sagte, entschuldigen Sie, junger Mann, Sie haben mich falsch verstanden. Wir bieten keine Früchte an, wir bieten nur Samenkörner. Diese Geschichte erzählt für mich auf eine ganz einfache Weise, welch unglaublich wertvolle Aufgabe Gott uns Menschen anvertraut hat. Es ist definitiv Gott, der Friede und Hoffnung und Liebe und Gerechtigkeit in dieser Welt wachsen lässt, aber es kann auch nur das wachsen, was ausgesät wurde. Und dieses Aussehen ist offensichtlich eine Aufgabe, die Gott uns anvertraut. Ich frage mich, wie um alles in der Welt kommt Gott auf die Idee, uns diese Aufgabe anzuvertrauen. Ich komme mir auf einmal furchtbar wichtig vor und auf der anderen Seite bin ich furchtbar eingeschüchtert, weil ich denke, wie um alles in der Welt soll ich denn dieser Aufgabe gerecht werden? Wo soll ich überhaupt solche Saatkörner hernehmen, damit ich die aussehen kann? Es gibt halt keinen Supermarkt, in den ich gehen und sagen kann, ich hätte gern Saatkörner für Frieden und welche für Hoffnung und wo ist denn die Abteilung für Liebe? Und das geht ja nicht. So schön dieses Bild des Aussehens ist, ich finde, für die Praxis ist es dann doch nicht sonderlich hilfreich. Ich dachte so, bis ich ein bemerkenswertes Detail über den Weizen entdecke, das mir seitdem nicht mehr aus dem Kopf gehen will. Wenn Weizen Frucht bringt, dann bilden sich in dieser Ähre, also mit Ähre, bilden sich neue Saatkörner, neue Weizenkörner, mit denen dann neuer Weizen ausgesät werden kann. Das heißt, wenn die Pflanze gewachsen ist und endlich ist eine Frucht da, dann ist in dieser Frucht sind neue Saatkörner, die darauf warten, an neuer Stelle ausgesät zu werden, um dort ebenfalls Frucht zu bringen, womit wieder neue Saatkörner vorhanden sind, die ausgesät werden können. Und so hilft mir dieser Text zu verstehen, dass ich bereits alles in mir trage, was ich brauche, um Reich Gottes in dieser Welt aussehen zu können. Das sind für mich all die Begegnungen mit Gott, in denen ich ihn einfach nochmal richtig tief kennengelernt habe. Das sind Momente, in denen Menschen mir von ihren Erlebnissen und Erkenntnissen von Gott erzählen. Wenn ich Bibel lese und ein Vers plötzlich eine richtig tiefe Bedeutung für mich und mein Leben bekommt. Wenn ich bete und mir wieder bewusst darüber werde, wie unfassbar glücklich ich darüber bin, dass Gott mich gefunden hat, wie sehr er mich und mein Leben segnet. In diesen Momenten ist Reich Gottes in mir letztendlich schon ausgesät und es wächst. Es schlägt Wurzeln und es wächst und manchmal sind dann auch Früchte da. Und in diesen Früchten sind Saatkörner, die darauf warten, erneut ausgesehen zu werden. Denn wir dürfen nicht vergessen, auch dieser Text spricht von Ernte. Am Ende wird geerntet, was gesät wurde. Ich merke das ganz oft beim Predigen, oder zumindest soweit das Feedback zu mir zurückkommt, dass Leute sagen, wenn sie etwas berührt hat in meinen Predigten, dann meistens, wenn ich von mir selber irgendwas erzählt habe. Also so ganz persönlich, wenn ich nicht mit irgendwie Bibelfersen um mich geworfen habe, sondern wenn ich irgendwas persönlich aus meinem Leben erzählt habe. Und ich behaupte, das ist so, weil ich dann von etwas erzählt habe, was in mir selbst letztendlich Frucht gebracht hat. Und das ist etwas, was ich im Leben anderer Menschen aussehen durfte. Und es ermutigt mich, weil es heißt, wir müssen nichts produzieren, wir müssen nicht manipulieren, sondern wir dürfen einfach weitergeben, was wir bereits in uns tragen. Und zwar im Wort, in dem wir von Gott erzählen, aber auch in Tat, in dem wir Menschen, unsere Mitmenschen so um sie kümmern, wie Jesus es selbst getan hat. Und Kirche am Staat hat sich letztendlich genau das zu ihrer, ich sag mal, Lebensaufgabe und auch Daseinsberechtigung gemacht. Unsere Vision, unsere Gesamtvision lautet, die Stadt blüht auf. Die Stadt blüht auf. Wir sind zutiefst davon überzeugt, dass jeder hier in diesem Raum etwas von der Wirklichkeit, etwas von der Liebe Gottes in sich trägt, was darauf wartet, im Leben anderer Menschen ausgesät zu werden. Wir wollen das tun in allem, was wir tun und überall da, wo wir sind. Durch unsere Gottesdienste sollen Menschenleben aufblühen, durch unsere Hauskirchen, durch unsere Projekte, durch unser Alltagsleben letztendlich. Wenn wir auf die Arbeit gehen, dann arbeiten wir nicht einfach nur, sondern wir säen auf dieser Arbeit Friede aus und Freude und Hoffnung. Wir unterstützen unsere Bewegung. Wenn wir unsere Nachbarn sehen, dann zaubern wir ein Lächeln auf ihre Lippen, weil wir ihnen tatkräftig helfen und nicht nur sagen, wir beten für dich oder so. Wo immer Menschen neugierig auf Gott sind und Fragen stellen, da erzählen wir von Gott, weil wir wissen, durch Gott kann unsere Stadt aufblühen, genauso wie unser eigenes Leben aufblüht. Das heißt, das, was in uns aufblüht, das soll auch unser Umfeld zum Aufblühen bringen. Ich saß letzte Woche bei meiner besten Freundin auf dem Sofa. Wir haben einen Gebetsabend gemacht. Das heißt, wir saßen gleichzeitig, also im gleichen Raum, haben aber beide still für uns jeweils gebetet. Und ich muss ehrlich sagen, das war, es war keine einfache Entscheidung, den Abend so zu verbringen. A, fallen uns immer gute andere Sachen ein, die man machen kann. Und B, war meine To-Do-Liste derartig voll, dass ich eigentlich nicht wusste, wo mir der Kopf stand. Und diese Dinge, die waren alle so wichtig. 99% der Sachen hatte mit Kirche am Staat zu tun. Und irgendwie erschien es mir fast als eine Art Zeitverlust, wenn ich nicht meine wertvollen Abendstunden damit verbringen würde, diese To-Do-Liste eins nach dem anderen abzuarbeiten. Aber irgendwie hatte es mich gepackt, so eine Sehnsucht danach, Gott zu begegnen. So eine richtige Herz-zu-Herz-Begegnung. Und so saß ich da auf dem Sofa. Es hat eine Weile gebraucht, bis ich nicht mehr an alles Mögliche gedacht habe und mich habe ablenken lassen. Und dann habe ich in mich reingehorcht und dann fing es einfach an, dass Gott mir wirklich vor Augen gehalten hat, wie präsent er in meinem Leben ist und was er alles wirklich für mich bereithält, wie er an meiner Seite ist in den schwierigen Momenten, wie er sich mit mir freut in den guten Momenten. Es war so tief greifbar da und ich erkannte, dass ich es mir sehr wohl leisten kann, gerade die besten Stunden meines Tages im Gebet zu verbringen, weil ich plötzlich erfasst habe, in diesen Stunden, in denen ich in Gottes Gegenwart ruhe und zu ihm bete, da passiert mich nichts. Sondern das sind genau die Momente, in denen der Heilige Geist da ist und wirkt, in denen die Saatkörner, die in meinem Herzen ausgesät sind, Wurzeln schlagen und wachsen und irgendwann Frucht bringen. Und erst dann, würde ich behaupten, finde ich in mir selbst Saatkörner, die ich auch im Leben anderer Menschen aussehen kann. Und während ich so auf dem Sofa saß, da wurde mir auch schlagartig klar, was passiert, wenn ich diese Gemeinschaft mit Gott nicht suche, weil ich meine, viel bessere Dinge zu tun zu haben. Ich glaube, dann kann es sein, dass ich gar nicht von Gott erzählen kann, weil es auch nicht viel zu erzählen gibt. Wenn meine letzten tiefergehenden Erkenntnisse und Begegnungen mit Gott ganz lange her sind, wenn ich schon lange keine Begeisterung mehr verspüre oder überwiegend Zweifel, von denen ich mich aber nicht traue, sie auszusprechen, dann werde ich, glaube ich, heimlich auch irgendwann nicht mehr glauben, dass diese Stadt aufblühen kann, weil ich in meinem eigenen Leben gar nicht sehe, dass es aufblüht. Ich glaube, das Schlimmste für mich, für Christen, aber auch was ich mir für Kirche ausmale, ist, wenn man all die Dinge tut, die man halt tut. Man feiert Gottesdienste und man trifft sich in Hauskirchen und man macht die Projekte, weil man soll ja Menschen helfen. Und man macht so viel, dass man irgendwann vergessen hat, warum man die Sachen eigentlich macht, wozu man sie macht. Und das ist der Grund, warum wir als Jahresmotto, als Jahresvision ausgewählt haben, starke Wurzeln, mutig wachsen. Wir wollen als Kirche nicht in Aktionismus verfallen. Wir wollen nicht einfach die Dinge tun, um sie zu tun, sondern am Anfang stehen die starken Wurzeln. Was wir damit meinen, ist, wie bei einer Pflanze, die starke Wurzeln braucht, um an das Wasser zu kommen, um an die Nährstoffe ranzukommen, die sie braucht, um gesund wachsen zu können, um irgendwann Frucht zu bringen. Genauso wollen wir unseren Glauben stärken. Immer, aber auch besonders in diesem Jahr, weil wir den Eindruck haben, dass es einfach dran ist, noch tiefer in unsere Beziehung zu Gott zu gehen und uns an das zu erinnern, was Gott uns geschenkt hat. Wir wollen uns Gottes Wort noch mehr aussetzen, der Gemeinschaft untereinander, der Ermutigung, die wir uns ja eigentlich nur gegenseitig geben können. Wir wollen ins Gebet gehen und das Ausgesäte wachsen lassen. Wer den Newsletter gesehen hat, hat schon gesehen, dass wir ab morgen mit einer Gebetszeit starten, 27 Tage des Gebets. Und es ist eine der Dinge, die wir uns überlegt haben, um genau das machen zu können, Gott Raum zu geben, damit er das wachsen lassen kann, was in uns ausgesät ist und damit es dann in einem zweiten Schritt Frucht bringt, sodass wir auch im Leben anderer Menschen aussäen können. Ich behaupte nämlich, dass es nur geht, wenn der erste Teil funktioniert. Und wenn das klappt, wenn das, was in uns ist, wenn es Frucht bringt und somit Saatkörner, die wir im Leben anderer Menschen aussehen können, dann ist auch der zweite Teil, das mutig Wachsen möglich. Denn das Versprechen dieses Textes ist ja, wenn du ausgesät hast, dann kannst du schlafen gehen. Weil dann ist Gott am Werk, dann ist Gottes Aufgabe, das, was ausgesät wurde, wachsen zu lassen. Und zwar in seinem Timing und auf seine Art und Weise. Das heißt, wir können und sollen da nichts mehr manipulieren. Wir sollen nicht am Gras ziehen, damit es schneller wächst. Unsere Aufgabe ist das Aussäen und Gottes Aufgabe ist, das Gesäte wachsen zu lassen. Und ja, ich lade ein zu einer Zeit des Gebetes. Wir werden etwas Instrumentalmusik von CD im Hintergrund haben und ich möchte dich wirklich ermutigen, Gott zu suchen mit dem Gedanken, den du gerade hast. Wirklich ganz egal, welcher es ist, das, was dich berührt hat, dem geh nach und bring es im Gebet vor Gott. Das ist wirklich deine Zeit, in der wir nicht nach links und rechts gucken und nicht an die To-Do von morgen denken, sondern nur an das, was gerade hier und jetzt zählt. Und dann wollen wir mit der Band gemeinsam drei weitere Lieder singen, in denen wir Gottes Gegenwart suchen. Und bei dem allerersten Lied werde ich diesen Korb hier rumgehen lassen. Der enthält nämlich kleine Umschläge. Und in diesen Umschlägen findet ihr wiederum kleine Saatkörner. Und die Idee ist, dass wenn ihr möchtet, ihr euch jeden einen davon nehmen könnt und dann in den nächsten Tagen, Wochen, Monaten an irgendwelchen Stellen, da wo ihr halt seid, irgendwo wo es gut ist, diese Samen aussät. Als Zeichen dafür, dass ihr... Wie soll ich sagen, dass ihr Gott neuen Raum geben wollt, damit er in eurem Herzen Frucht bringen kann und Wurzeln schlagen kann, aber auch als Zeichen dafür, dass ihr euch neu der Aufgabe stellen wollt, Reich Gottes in eurem Umfeld auszusäen, damit unsere Stadt weiter aufblühen kann. Ich möchte gern beten. Jesus, ich danke dir dafür, dass du mich vor ein, zwei Wochen wieder so stark ins Gebet gerufen hast. Dass du mir gezeigt hast, dass es nicht darum geht, im Hamsterrad immer weiter zu laufen und Dinge einfach zu tun, sondern dass es darum geht, die Freude und Liebe und Hoffnung und all das, was ich wirklich von dir erfahre, dass das in meinem Herzen weiter wachsen darf und Frucht bringen darf und dass ich es anderen Menschen zuteil werden lassen kann. Ich danke dir, dass du uns Menschen das zutraust. Ich danke dir, dass wir uns zu nichts zwingen müssen und nicht irgendwas manipulieren oder kontrollieren müssen, was wir eh nicht können. Es ist eine Einladung, so verstehe ich das. Und ich danke dir dafür, dass wir das neu erkennen dürfen. Ich möchte dich bitten, dass du jetzt einfach da bist, dass jeder von uns sich im Gebet wirklich an dich wenden kann. Ich möchte dich bitten, dass du zu uns sprichst, auch in den Liedern, die wir danach singen. Und danke dir wirklich für deinen Segen. Danke dir, dass du derjenige bist, der Wachstum schenkt. Und nicht wir. Amen. Amen.